Eine Frage, die uns total beschäftigt hat in den letzten Jahren, ist die Frage, was kann KI? Und ich denke, dass sich die Leitfrage ein Stück weit verschieben muss. Stattdessen wird die Frage wichtiger, wo wollen wir eigentlich Menschen? Also nicht, was kann KI, sondern wo wollen wir sie? Ist es möglich, die Trauerrede auf einer Beerdigung von einer KI schreiben zu lassen? Ja, das ist möglich. Kann KI das? Ja, KI kann das. Wollen wir das? Etwa ein Viertel aller erwachsenen KI-User KI manchmal als emotionale Bezugsperson sieht. Ein Viertel der erwachsenen KI-User in Deutschland. Nach ein paar Jahren. Und das ist ja auch erst der Anfang. Es wird nicht da stehen bleiben. Und das verändert ja gesellschaftliche Strukturen. Das verändert unser Miteinander. Und das ist etwas, das ist keine Zukunftsmusik. Das hat jetzt schon angefangen.
KI kann uns Arbeit abnehmen, uns beim Denken unterstützen und mittlerweile sogar zu einer emotionalen Bezugsperson werden. Aber an welcher Stelle macht KI unser Leben tatsächlich besser? Wann kippt es und wie verändert künstliche Intelligenz uns als Menschen? Genau darüber habe ich mit dem Philosophen und Autor Christian Uhle gesprochen, der sich in seinem Buch intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat. Es geht in dieser Folge daher bewusst nicht darum, was KI technisch alles kann, sondern darum, was sie mit uns tatsächlich als Menschen macht. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Wir sprechen darüber, welche Sehnsüchte eigentlich hinter unserer Nutzung von KI stecken, was sie mit unseren Beziehungen macht und wie sie unser Verhältnis zur Arbeit verändert. Es geht also um unsere Urteilskraft, um unsere Selbstwirksamkeit und um vielleicht die entscheidende Frage: Welche Rolle wollen wir Menschen eigentlich in einer Welt spielen, in der KI immer mehr kann? Christian berichtet im Gespräch sogar von einem spannenden Gedankenexperiment, bei dem ich ziemlich lange überlegen musste und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Hier kommt Christian Uhle.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Christian, Philosoph zu sein bedeutet für dich, Zeit zu nehmen für Fragen, die uns das Leben uns alle stellt. Ich habe mich gefragt, welche Fragen stellst du dir denn aktuell? Was beschäftigt dich so aktuell?
Jetzt gerade ganz aktuell in den letzten Wochen habe ich mich viel mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir unser Verhältnis zur Natur beschreiben können. Also ja, in der Philosophie ist das ja auch eine alte Gegenüberstellung, Kultur, Natur, der Mensch, inwieweit ist er Teil des Ganzen oder verwoben oder ist er selbst Natur? Ja, das Ganze finde ich auch insbesondere deshalb spannend, weil sich in der Mikrobiologie in den letzten Jahrzehnten ja ganz viel getan hat. Zum Beispiel im Bereich der Bakterienforschung, dass eben unser ganzer Körper, insbesondere unser Darm, aber auch viele andere Bereiche von Bakterien besiedelt sind, die auch eine ganz wichtige Funktion einnehmen. Dann habe ich noch ein Buch über Pilze gelesen. Das ist ja auch eine Lebensform, die im Regelfall so Kleines, dass wir sie nicht sehen, die aber trotzdem fast überall ist. Und dieser Grundgedanke, dass der Anteil des Lebens, den wir sehen können, dass das nur ein ganz, ganz kleiner Anteil ist, wirklich die Spitze des Eisbergs und Leben aber so viel mehr ist als das, bloß halt eben sehr klein, das ist irgendetwas, was mich sehr fasziniert hat in den letzten Wochen.
Und du hältst dich auch gerne in der Natur auf, oder?
Ich halte mich gerne in der Natur auf. Ich habe das Gefühl, das tut mir gut und ja, ich kann mich da auch verbunden fühlen mit der Natur und erfreue mich irgendwie an den, ja, an der Lebendigkeit, die da um einen herum sichtbar ist. Tatsächlich ist es ja so, selbst wenn man in der Stadt ist, ne, also selbst in einem Zimmer, wo ich alleine bin, wo eigentlich lauter Gegenstände nur zu sehen sind, wo ich also erstmal sagen würde, ich bin also das einzige Lebewesen hier in diesem Raum, ich bin ganz allein, hier ist nur ich, stimmt das natürlich nicht. Also auch in diesem Zimmer, jetzt sitze ich gerade hier alleine in der Ecke vom Wohnzimmer, aber eigentlich sind auch hier natürlich Milliarden und Billionen von anderen Lebewesen, die sind halt eben nur so klein, dass ich nicht, sie nicht sehe. Ne? Aber auf dem Tisch, auf dem Boden, auf meiner Haut, überall ist eigentlich Leben. Es ist einfach nur sehr klein. Aber ich bin sehr gern in der Natur, weil da ist dieses Leben eben auch sichtbar. Und da kann ich es riechen und fühlen und sehen. Und das finde ich ein schönes Gefühl.
Ja, spannend, dass du Lebendigkeit angesprochen hast, weil ich war jetzt die letzten Tage noch in Kitzbühel in Österreich für einen Kunden, aber konnte es auch privat dann verbinden. Und ich fühle mich in den Bergen immer total lebendig. Also wenn ich da die Berge hochklettern darf, hochwandern darf, oben diese Aussicht genießen darf und dann mit voller Freude wieder runtergehe, das ist so für mich Lebendigkeit im Alltag. Also das merke ich enorm im Vergleich zur Stadt. Also bin ich mal gespannt, zu welchem Ergebnis du dann am Ende kommst, ob sich so die Beziehung zur Natur, wie sie sich verändert hat, wie wir Menschen mit der Natur aktuell im Einklang vielleicht dann auch leben. Christian, nicht alle befinden sich in der Natur aktuell, denn viele befinden sich auch vor einem Computer, vor einem Bildschirm. Viele suchen Rat aktuell bei der KI. Mich würde ja mal interessieren, wann hast du das letzte Mal KI nach einem Rat gefragt oder wann hast du mal nach Antworten gesucht, gefragt? Wann hast du das letzte Mal KI benutzt?
Heute noch nicht, aber gestern, also schon an den allermeisten Tagen benutze ich das in irgendeiner Form. Ich weiß nicht genau, deine Formulierung so nach Ratfragen klang jetzt relativ persönlich, also auch vielleicht nach der Frage, wie soll ich leben? Das ist etwas, was ich nicht mit der KI bespreche, aber nach Ratfragen im Sinne von Feedback zu verschiedenen Überlegungen und so weiter und so fort, das schon ja sehr regelmäßig. Wir werden da sicherlich ja jetzt im Gespräch noch in die Tiefe gehen. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, die uns Sorgen machen sollten. Und natürlich gibt es auch ganz gravierende Gefahren, dass wir ein Stück weit vielleicht auch die eigene Urteilskraft schwächen, wenn wir zu stark auf KI vertrauen. Und das ist nur eins von vielen, vielen Problemen, die damit verbunden sind. Aber ich finde es gleichzeitig auch aufregend. Und natürlich sind es auch tolle neue Möglichkeiten, dass wir dort Systeme haben, wenn man jetzt ein Projekt angeht, oder sich mit Themen auseinandersetzt, um die da nochmal mit zu spiegeln und so weiter und so fort, dass es einfach nochmal ergänzend hinzukommt zu den Möglichkeiten, die wir haben, mit Menschen zu sprechen, Bücher zu lesen, vielleicht Dokumentation zu gucken, Podcast zu hören und so weiter und so fort, ist das eben noch eine weitere Möglichkeit, ja, sich mit Themen auseinanderzusetzen, eigene Gedanken weiterzuentwickeln und so weiter. Und das finde ich in dem Sinne positiv. Aber es ist immer zweischneidig. Ich höre auf zu reden, wir werden da sicherlich noch in die Tiefe gehen.
Wir tauchen heute in dieses Thema ein, aber vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen anders als vielleicht in anderen KI-Podcasts, denn da wird ja am meisten über Produktivität, Effizienz gesprochen oder wie wir eben KI auch anders nutzen können, welche Vorteile es mit sich bringt. Mich interessiert heute und auch dich hat sich das ja so ein bisschen interessiert, Christian, weil du auch ein Buch darüber geschrieben hast. Wie verändert denn KI eigentlich unser Menschsein? Also was macht KI mit uns als Mensch? Und ich würde gerne mit dir bei den Sehnsüchten anfangen, die hinter künstlicher Intelligenz liegen. In deinem Buch schreibst du nämlich von 5 Versprechen, die wir uns meist durch künstliche Intelligenz erhoffen. Welche Sehnsüchte sind das? Was erhoffen wir uns von der KI? Was konntest du feststellen?
Ja, es sind bestimmt auch noch mehr als diese 5, aber in meinem Buch gehe ich eben einerseits dem Versprechen nach, dass wir Zeit gewinnen durch KI. Das ist ja verbunden mit diesem Effizienzgedanken. Zeit für das Wesentliche, ne? Das kann privat eben bedeuten, mehr Zeit für Freunde, Freundinnen, Familie, Sport und so weiter und so fort. Oder beruflich auch mehr Zeit, um uns auf die Kernaufgaben zu konzentrieren. Geht die Rechnung auf oder wo beschleunigen wir einfach und verdichten wir gewisse Bereiche unseres Lebens und Arbeitens durch diese neuen Möglichkeiten? Oder wo wird vielleicht auch hintenrum dann alles wieder nur noch komplizierter? Das ist so ein bisschen die Frage des ersten Kapitels. Ein weiteres Versprechen, das mit KI verbunden ist, ist auch, uns als Menschen zu verbinden. Das ist etwas, was digitale Technologien, glaube ich, grundsätzlich kennzeichnet und kaum einen Anwendungsbereich so sehr wie eben das Online-Dating. Das ist auch etwas, was zunehmend KI-gestützt eben entwickelt wird. Und da wird so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass wir eigentlich so eine Art hyperintelligentes Verkupplungssystem haben, das eben auf Grundlage vieler, vieler Datenpunkte Vorhersagen darüber treffen kann, wer mit wem am Ende wirklich matcht. Das finde ich auch sehr spannend. Ein weiteres Versprechen ist dieses Versprechen, dass wir eben im Privaten durch KI-Assistenzen einen neuen Freund und Helfer zur Seite bekommen. Also jemand, der uns einerseits bei allen möglichen Aufgaben im Alltag entlastet und unterstützt, oder sie vielleicht sogar ganz übernimmt. Und andererseits aber eben auch als Freund, also jemand, der uns immer zuhören kann, dem wir uns öffnen können, der unendlich empathisch ist, um auf uns einzugehen, so dass wir niemals mehr allein sein müssen, weil wir auch nachts um, weiß ich nicht, 3.20 Uhr, wer da gerade aufwacht und aus einem Albtraum hat, wenn alle anderen schlafen, wo man niemanden hat zum Anrufen, mit der KI kann man dann natürlich darüber sprechen. Ja, auch da wieder ganz stark die Frage, okay, aber ist das ein Versprechen, das in der Realität aufgeht? Wo sind die Haken? Was steht eigentlich dahinter? Das sind so immer die Ebenen, die mich daran interessieren und vor allen Dingen auch in beide Richtungen zu denken. Also einerseits, wie sehe denn eine positive Zukunft aus, in der so ein Versprechen sich tatsächlich auf eine konstruktive Art und Weise einlöst? Und wie sehen aber auch mögliche Horrorszenarien aus, also in denen das Ganze irgendwie nach hinten losgeht oder sich zwar erfüllt, aber einen doppelten Boden hat und wir uns hintenrum ganz viele Probleme einheimsen. Zum Beispiel in diesem Falle wäre ein naheliegendes Negativszenario, wenn man es jetzt ein bisschen ins Extreme zieht, dass es Menschen irgendwann, dass sie immer unsicherer darin werden, mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil sie sich immer stärker daran gewöhnen, mit einer KI zu sprechen, die ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, aber jede zwischenmenschliche Begegnung immer auch ganz viele Reibungspunkte enthält. Und wenn man dafür die Toleranz verliert und die Fähigkeit, solche Reibungen auszuhalten, dann wäre eben ein negatives Szenario eines, in dem am Ende jeder mit seiner eigenen KI quatscht, aber Menschen sich noch weiter voneinander entfernen als heute. Das heißt, dass dieses Versprechen, ja, letztlich Isolation und Einsamkeit zu mindern, insofern eben ein falsches Versprechen ist, als dass es das dann hintenrum erhöht. Ja. Ich gehe noch vielleicht ganz kurz, weil jetzt hattest du gefragt nach dem Panorama, deswegen also genau ein weiteres Versprechen, was mich interessiert, ist mit dem Internet der Dinge verbunden. Diese Vorstellung, dass die dingliche Welt ein Stück weit verlebendigt wird. Also Internet der Dinge, das ist ja sowas wie Smart Home zum Beispiel. Das sind so die Anfänge des Ganzen. Ich komme in einen Raum und die Temperatur passt sich irgendwie auf meine Bedürfnisse an oder das Licht. Und wenn man da reinschaut, was ist denn eigentlich nach hinten raus, was würde das denn bedeuten, eine Welt, in der alles voller Sensoren ist, in der alles mit allem kommuniziert, dann stellen wir fest, dass diese Vision ja total viele Parallelen hat zu gewissen auch spirituellen, religiösen Narrativen. Also alles ist mit allem verbunden. In allem wirkt eine nichtmenschliche Intelligenz. Das ist sozusagen eigentlich nicht neu. Ja, das kommt uns sehr vertraut vor. Und jetzt soll das Ganze aber technologisch umgesetzt werden, indem eben alles mit einem vernetzt wird und alles durch eine KI angesteuert werden kann. Diese Parallelitäten, die interessieren mich da. Und eben die Frage, inwieweit wirkt das eben auf unser Weltverhältnis, wenn wir uns in einer Welt bewegen, wo die Dinge anfangen zu kommunizieren. Und in meinem 5. Kapitel gehe ich dann letztlich dem Versprechen nach Sinn statt Hamsterrad, also im Arbeitsalltag. Wir haben heutzutage eine Arbeitswelt, in der fast ein Drittel der abhängig Beschäftigten kaum oder gar nicht einen gesellschaftlichen Sinn in der eigenen Tätigkeit sieht. Das ist ziemlich krass, wenn man das mal so auf sich wirken lässt. Es sind Millionen von Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und das Gefühl haben, dass es letztlich keinen echten Mehrwert stiftet, was sie dort tun. Das hat viele verschiedene Gründe. Eine Hoffnung, die ja immer wieder artikuliert wird, ist, dass KI besonders halt irgendwie so repetitive Arbeiten, vielleicht auch langweilige, mühsame Arbeiten, die ganzen Aufgaben und so die ganzen Satellitenaufgaben, die einem irgendwie so davon abhalten, sich um das Wesentliche zu kümmern, eben abnimmt. Und wir dadurch möglicherweise sinnerfüllter arbeiten als vorher. Das wäre so ein bisschen die Hoffnungsseite. Auf der anderen Seite ist die Frage, naja, also was macht das denn zum Beispiel mit unserem Sinnerleben, wenn, ja, ein konkretes Beispiel, stellen wir uns vor, eine Person gibt irgendwie einen Bericht ab und dieser Bericht ist aber zu 80% mit KI geschrieben. Wie viel Selbstwirksamkeit, was kann man dann noch erfahren? Was macht das mit unserem Stolz auf das, was wir getan haben, wenn in allem immer auch irgendwie KI mit drin hängt und KI dran beteiligt ist? Das betrifft natürlich nicht alle Berufe gleichermaßen, aber eben einen nicht kleinen Anteil. Insofern ist das ganz gewiss keine Garantie, dass wir in einer Zukunft landen, in der die heutigen, ja, man muss sagen, schon dramatischen Sinnkrisen sich auflösen, sondern es gibt immer die Gefahr, dass es sich irgendwie sogar noch vergrößert, das ganze Problem dadurch. Hm. Und das ist also insgesamt mein Anliegen, ja, das Ganze wieder auf diesen Hype drauf zu springen und zu denken, Technologie alleine wird unser Leben besser machen. Ich glaube, es stimmt auch einfach nicht. Ich glaube, dass es oftmals ein Katalysator ist, also ein Verstärker für bestehende Strukturen, und das sind teilweise auch problematische Strukturen. Aber auf der anderen Seite auch nicht in so ein Doomsday-Negativ-Denken reinzuverfallen und zu sagen, oh mein Gott, alles geht den Bach runter jetzt mit KI. Nein, ich glaube, dass es eine extrem mächtige Technologie ist, vielleicht der größte Technologiesprung in der Geschichte der Menschheit. Und wir jetzt gerade, wir leben und wir sind die Menschen, die das miterleben, diesen Technologiesprung. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was ist unser Konzept dafür?
Du hattest jetzt die Sehnsüchte ja angesprochen, die Versprechen, ne? Zeitgewinn, dass wir mehr uns verbunden fühlen, dass wir Freund und Helfer und. Das sind ja alles positive Sehnsüchte und Versprechen. Die Realität sieht allerdings aktuell ein bisschen anders aus. Du hast ja auch die Schattenseiten angesprochen. Aktuell ist es so, dass viele Menschen hasseln. Viele Menschen fühlen sich noch mehr gestresst. Thema Einsamkeit haben wir schon in vielen Podcast-Folgen behandelt, dass viele sich eher einsamer fühlen als verbunden fühlen. Auch der Sinn, du hast es angesprochen, geht verloren am Arbeitsplatz. Warum klappt das mit diesen Versprechen, mit diesen Sehnsüchten nicht, wie wir uns das vielleicht erhofft haben? Woran liegt es, dass wir eben nicht in diese Sehnsucht, in diese positive Seite kommen, sondern jetzt erstmal vielleicht die Schattenseiten auch leben und erkennen? Was würdest du sagen? Woran liegt es?
Ich glaube, dass die Frage schwierig, dass es schwer ist, diese Frage so global zu beantworten, dass man dann eigentlich in verschiedene konkrete Bereiche reingucken müsste. Genau, weil es einfach immer verschiedene Ebenen gibt sozusagen. Schauen wir jetzt in den Bereich Verkehr rein, schauen wir in den Bereich soziale Beziehungen rein, schauen wir im Bereich Pflege rein. Grundsätzlich denke ich aber, dass wir einerseits eine individuelle Aufgabe haben, mutig zu sein und uns ehrlich zu hinterfragen, diese sozusagen, wie nutzen wir denn eigentlich Technologien, auch schon vor KI, auch schon das Smartphone, generell, also alles, was mit digitalen Technologien zum Beispiel und das Smartphone, wo entwickeln wir ein Suchtverhalten? Ja, wo beginnt es uns eigentlich mehr zu stressen, indem wir es in vielen kleinen Situationen aus der Tasche holen, weil wir ganz kurz Leerlauf haben von irgendwie 120 Sekunden, nur weil jemand gerade mal kurz auf Toilette gegangen ist oder sowas und wir dann schon wieder an dem Ding kleben, anstatt einmal diese 2 Minuten zu nutzen, um einfach mal ganz kurz durchzuatmen, einfach nur das sacken zu lassen, was gerade passiert. Ja, das sind ja schon viele kleine Dinge und jetzt eben auch mit KI. Also an welcher Stelle beginnen wir, das eigene Denken so ein bisschen abzugeben, weil wir plötzlich Fragen stellen, irgendwie, was soll ich anziehen beim Geburtstag meiner Schwiegermutter oder ich weiß es auch nicht, alles mögliche. Ja, wie soll ich am besten
wie soll ich jemanden ansprechen?
Oder und so weiter? Oder es gibt einen Konflikt im Arbeitsplatz. Was soll ich da jetzt irgendwie tun? Das alles kann natürlich ein nützlicher Reflexionsraum sein. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist auch das, was ich bei mir ganz persönlich erlebe. Es ist einfach ein schmaler Grat. Also ich habe für mich selber auch das Gefühl, ich tanze oft so ein bisschen auf dieser Linie zwischen, macht mich das jetzt gerade stärker, weil mir das wirklich neue Informationen gibt, weil mich das unterstützt, weil das mir irgendwie zuarbeitet, weil das jetzt irgendwie ein hilfreicher künstlicher Mitarbeiter ist, der mein eigenes Wirken irgendwie und mich selber in meiner Rolle irgendwie stärkt. Und an welchen Stellen beginnt es zu kippen, weil ich irgendwie plötzlich anfange, zu stark darauf zu vertrauen. Und das ist so eine individuelle Ebene. Und ich glaube, da sind wir alle aufgefordert, sehr genau hinzuschauen und uns in so einen sehr bewussten, aktiven Lernprozess hineinzugeben, indem wir immer wieder ja im Blick halten, was macht das gerade mit mir, wie nutze ich das, und da auch ehrlich zu uns sind. Weil ich meine, natürlich gibt es auch einen Faktor Bequemlichkeit. Und dieser Faktor Bequemlichkeit, der kann uns auch viele Probleme einhandeln. Weil manchmal ist der bessere Weg auch der kompliziertere Weg.
Aber da würde ja ganz gut deine Fragestellung aus deinem ersten Buch ja irgendwie helfen. Dein erstes Buch, wozu alles? Und ich hatte mich gefragt, müssen wir uns das nicht auch bei der KI stellen? Also wozu alles? Und nicht zu schauen, was ist alles technisch möglich? Und dann nutzen wir auch alles. Sondern sich auch bewusst zu fragen, es ist zwar technisch möglich, aber ich möchte es jetzt bewusst nicht einsetzen. Weil im Leben fragen wir uns ja auch, welcher Mensch möchte ich gewesen sein? Wie möchte ich sein? Was möchte ich nicht haben? Was möchte ich haben? Weil im Leben haben wir ja theoretisch, wenn wir privilegiert sind, ja auch viele Türen offen und wir entscheiden uns ja auch bewusst für das eine oder für das andere. Und ich hatte mich gefragt, ist diese Fragestellung nicht auch für KI hilfreich, sich eben zu fragen, will ich jetzt mein Denken, will ich das jetzt auslagern und die KI entscheidet, was ich anziehe, oder ist mir das so wichtig, dass ich darüber selbst entscheiden möchte? Also brauchen wir mehr diese Fragestellung, wozu eigentlich alles, auch in hinsichtlich KI?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube jetzt, also natürlich gibt es unterschiedliche Formen von KI-Technologien auch schon deutlich länger als ChatGPT, aber ChatGPT und also genau diese Entwicklung der sogenannten Transformer-Architektur, das ist ja das T im GPT, also eine neue Art und Weise KI zu bauen, das hat eben eine Zäsur bedeutet in der Entwicklung von KI und hat irgendwie eine ganz neue Art von KI in die Welt gesetzt, und das ist das, worüber wir jetzt sprechen, und das ist noch relativ neu, so, auch wenn die KI-Geschichte länger sein mag. Und ich denke, dass jetzt, wo das relativ neu ist, eine Frage, die uns total beschäftigt hat in den letzten Jahren, ist die Frage, was kann KI? Ja, also immer wieder beeindruckt sein, ja, und die neuen Modelle, und jetzt kann es das, aber das kann es nicht, und da kann es aber nicht den Menschen ersetzen, und nee, echte Kreativität, das kann es nicht, aber Steuererklärung, das kann es, und irgendwie so, ja, also wir reden viel darüber, was es kann, was es nicht kann, und ich denke, dass sich die Leitfrage ein Stück weit verschieben wird in den nächsten Jahren und auf jeden Fall auch verschieben muss, weil letztlich KI wird immer mehr können, und die Antwort auf die Frage, was kann KI, wird in 10 Jahren sein, ja, fast alles. Also sie wird einfach sehr, sehr viel können. Also, und je mehr sie kann, desto weniger wichtig wird die Frage, was sie eigentlich kann. Weil das ist nicht mehr sozusagen die Demarkationslinie, ja, zwischen zwei entscheidenden Bereichen. Stattdessen wird die Frage wichtiger, wo wollen wir eigentlich Menschen? Also nicht, was kann KI, sondern wo wollen wir sie? Ja, weil, genau. Und das, ich meine, nehmen wir verschiedene Beispiele. Also wird es möglich sein, dass wir den Service in Cafés komplett durch Roboter automatisieren? Früher oder später? Ganz bestimmt. Wollen wir das? Das ist die Frage. Wollen wir abends essen gehen und von einem Roboter bedient werden? Oder nehmen wir ein Beispiel, das heute schon möglich ist. Ist es möglich, die Trauerrede auf einer Beerdigung von einer KI schreiben zu lassen? Ja, das ist möglich. Kann KI das? Ja, KI kann das. Wollen wir das? Wollen wir, dass auf unserer eigenen Beerdigung, auf der Beerdigung von nahestehenden Menschen, die Rede KI geschrieben ist? Oder ist das nicht eine wahnsinnig traurige Vorstellung? Und das ist eben das, was ich denke, dass wir uns etwas weniger mit dieser Frage auseinandersetzen brauchen mit den fortschreitenden Jahren, was KI kann und was sie nicht kann, was jetzt gerade so dominant ist überall, und stattdessen eben mit der Frage, ja, wozu das alles? Also wo wollen wir eigentlich Menschen? Wie bestimmen wir unsere eigene Rolle als Menschen? Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es mir auch ein bisschen gruselig, ja, viele Szenarien, die damit verbunden sind. Aber grundsätzlich ist es auch doch eine sehr aufregende Aufgabe, vor der wir stehen. Die eigene Rolle als Menschen nochmal grundsätzlich zu hinterfragen und neu zu bestimmen. Das ist doch auch, ich weiß nicht, darin liegt doch auch was total Aufregendes und Hoffnungsvolles, finde ich. Wenn man eben, und das ist der Punkt an so vielen Stellen, wenn wir rauskommen aus dieser Ohnmacht, dass künstliche Intelligenz etwas ist, was uns passiert, wo wir alle einfach irgendwie so fasziniert und fassungslos irgendwie dastehen, und das ist so eine Welle, die über uns hineinbricht, und jetzt müssen wir uns als Individuen und Unternehmen alle und als Gesellschaft, alle müssen jetzt irgendwie mitmachen und sich anpassen und irgendwie nicht den Anschluss verlieren. Das sind ja alles Erzählungen Und ist ja alles etwas, wo wir eine wahnsinnig passive Rolle drin haben. Ja, da passiert uns was und eigentlich haben wir kaum Wahlmöglichkeiten, außer irgendwie, wir müssen halt irgendwie mitmachen. So. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir da rauskommen aus dieser Ohnmacht und stärker es wirklich als eine Gestaltungsaufgabe verstehen. Es ist eine Technologie, die von Menschen gemacht wird und natürlich, selbstverständlich, ist sie von Menschen gestaltbar. Und Macht ist zwar ungleich auf diesem Planeten verteilt, aber das bedeutet nicht nur, weil, sag ich mal, ein Akteur wie jetzt OpenAI oder auch ein einzelner Mensch wie Sam Altman, weil das natürlich Akteure sind, die einen gewaltigen Einfluss haben auf die Entwicklung, wie sie konkret gestaltet. Das heißt ja nicht, dass du und ich gar keinen Einfluss haben. Also nur eine Machtasymmetrie heißt nicht, dass wir komplett machtlos sind. Und insofern das wieder stärker zu claimen und eben zu sagen, okay, wir wollen auch in der Arbeitswelt, nur oftmals wird über den Menschen so ein bisschen als Restgröße gesprochen. Also was muss der Mensch machen? Ja, alles das, was die KI nicht kann. Also selbst schöne Dinge wie eigentlich so Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, kreative Richtungen vorgeben und so weiter, wird manchmal gar nicht als etwas behandelt, was wir haben wollen, was wir als Menschen behalten wollen, sondern da wird einfach nur gesagt, ja, das kann die KI halt nicht. Dafür wird es noch Menschen brauchen. Und immer, wenn man so redet, diese ganze Redeweise ist immer eine, wo der Mensch eine Restgröße ist. Der Mensch macht das, was die KI eben noch nicht kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir da eine andere Perspektive entwickeln. Eine Perspektive, bei der nicht die Technologie der Ausgangspunkt darstellt mit dieser Frage, was kann KI, was kann sie nicht und wir Menschen machen das, was sie nicht kann, sondern wo der Mensch den Ausgangspunkt darstellt, wo wir uns fragen im Kern, wie wollen wir unsere eigene Rolle bestimmen, wo wollen wir eigentlich Menschen und dann erst in einem nachgelagerten Schritt uns überlegen, wie kann Technologie einen Beitrag dazu leisten zur Verwirklichung einer positiven Zukunft.
Und die Frage ist ja, Christian, wie verändert jetzt KI schon das Menschsein? Du hast es angesprochen, ChatGPT und die anderen Modelle gibt es jetzt noch gar nicht so lange. Und die Frage ist, gibt es trotzdem schon so eine Entwicklung zu erkennen? Du hast ja gerade schon gesagt, der Mensch wird eher als Restposten anerkannt und es heißt nicht, was soll der Mensch noch alles können in Zukunft und wo sind wir super, sondern eher so, was bleibt übrig, wo muss der Mensch doch noch ein bisschen arbeiten sozusagen? Wie verändert sich dieses Menschsein? Wie beeinflusst KI vielleicht auch Sinn des Lebens, was ein gutes Leben vielleicht am Ende ausmacht? Was nimmst du jetzt am Anfang schon wahr? Wie gesagt, wir sind noch nicht 10 Jahre, 15 Jahre, wo man das noch besser vielleicht analysieren kann. Aber nimmst du schon so eine Tendenz wahr, neben diesem, wir sind nur noch so ein Restposten, sondern nimmst du da noch was anderes wahr?
Also, was ich auf jeden Fall wahrnehme, auf so einer jetzt allgemeinen Ebene gesprochen, ist, dass sich bereits wahnsinnig viel verändert und ich schon das Gefühl habe, dass wir viel zu wenig darüber sprechen. Also ich habe irgendwie oft so unterschiedliche Eindrücke. So manchmal habe ich das Gefühl, die ganze Welt redet nur über KI. Das ist irgendwie, also das ist ein so dominantes Thema, man kommt gar nicht drum herum. Und dann habe ich wieder manchmal das Gefühl, krass, da passiert sowas Krasses und irgendwie reden wir kaum darüber. Und ich glaube, das hat, gut, einerseits ist es vielleicht so ein bisschen so eine Frage des Tages, in welchem Kontext man sich gerade aufhält. Aber andererseits, glaube ich, es sind auch verschiedene Ebenen. Ne? Es wird zwar viel irgendwie darüber gesprochen, was da gerade technologisch passiert und wie das auch irgendwie in Unternehmen eingesetzt werden kann und so weiter und so fort. Aber das alleine in Deutschland zum Beispiel, das ist eine relativ aktuelle Umfrage von Bitkom gewesen, die ergeben hat, dass etwa ein Viertel aller erwachsenen KI-User KI manchmal als emotionale Bezugsperson sieht. Ein Viertel der erwachsenen KI-User in Deutschland nach ein paar Jahren. Ja, und das ist ja auch erst der Anfang, es wird nicht da stehen bleiben. Also bereits jetzt ist es so, dass KI ja nicht nur in der Arbeitswelt irgendwelche Aufgaben übernimmt und irgendwie, weiß ich nicht, Dinge programmiert, die bisher Menschen programmiert haben zum Beispiel, sondern dass immer mehr Menschen auch über ihre persönlichen Konflikte und so weiter und so fort sprechen. Und das verändert ja gesellschaftliche Strukturen, das verändert unser Miteinander. Und das ist etwas, das ist keine Zukunftsmusik. Das hat jetzt schon angefangen.
Wie verändert das die Gesellschaftsstrukturen? Also was?
Ja, das ist jetzt natürlich super schwer, das im Einzelnen zu sagen. Also jetzt Studien die jetzt so richtig zuverlässig genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, beantworten, gibt es natürlich einfach gar nicht. Also es gibt natürlich Studien, die irgendwie soziale Auswirkungen von KI untersuchen, aber relativ wenig, es ist relativ neu, es gibt nur kleine Puzzlesteine hier und da. Das heißt irgendwie, ja, es fällt mir schwer, die Frage so pauschal zu beantworten. Ich denke, dass es, wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche, die im Bereich psychologische Beratung, Coaching, Psychotherapie unterwegs sind, dann habe ich jetzt ganz oft gehört, dass ihre Klientinnen und Klienten quasi vorberaten in die Stunden reinkommen. Also die kommen halt rein, nicht mehr mit so einem riesen, einfach nur so einem Chaos und irgendwie erstmal muss man irgendwie verstehen, worum es geht, sondern die haben das halt schon alles 15 Stunden, weiß ich nicht, mit Claude besprochen und kommen dann schon da rein. Und das verändert in dem Falle ja die, du hast gefragt, wie verändert das Strukturen? Das in dem Falle verändert das ja zum Beispiel die Struktur, dass eigentlich nicht mehr nur jetzt die, ich sage jetzt mal Therapeutin, aber kann ja auch irgendwie andere Form von psychologischer Beratung sein. Therapeutin, da sitzt irgendwie mit dem Klienten, dass es nicht einfach nur zwei Personen im Raum sind, sondern dass KI eigentlich als unsichtbarer Dritter mitbeteiligt ist an diesem Prozess. Nur, dass wir KI halt nicht sehen in dem Falle, weil es nicht als Roboter in dem Raum sitzt, physisch präsent. Es ist eigentlich mitbeteiligt daran. Das heißt, plötzlich wird aus dieser Zweierbeziehung eigentlich eine Dreierbeziehung so ein bisschen. Und das prägt natürlich die gesamte Dynamik. Wenn du mich jetzt fragst, ja, aber wie prägt es die Dynamik? Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Das hängt dann einfach sehr krass auch vom Einzelfall ab, wie das jetzt genau die Dynamik prägt. Also ist das etwas Konstruktives, weil die Person wirklich sortierter da reinkommt und das ist super. Ich habe auch öfter gehört, dass es von den Therapeuten und so weiter und so fort, Coaches, als negativ wahrgenommen wird, weil sie das Gefühl haben, die Leute kommen mit so einer schon vorgefertigten Voranalyse da rein, die aber nicht unbedingt immer zutreffend ist. Und da muss man erstmal das total bekämpfen. Aber weil es eben auch im Dialog mit einer KI entstanden ist, wird es irgendwie als besonders wahr und fundiert wahrgenommen. Und da hat man irgendwie mehr Arbeit, dann ist es vielleicht eher destruktiv. Fakt ist, es verändert definitiv das Miteinander an dieser Stelle. Und das ist natürlich jetzt nur ein sehr konkretes Beispiel und das können wir auf wahnsinnig viele Bereiche übertragen. Es verändert, wenn Menschen sich in einem Anbahnungsprozess, meine Leute besprechen ihre WhatsApp-Chat-Verläufe damit, was soll ich antworten und so weiter und so fort. Ja, also das sind ja jetzt keine exzentrischen Einzelfälle. Das ist wichtig zu verstehen. Wir reden über etwas, was wirklich Millionen von Menschen in Deutschland und auch erwachsene Menschen tun. Ja, und nicht irgendwas, was ganz woanders ist oder in der Zukunft oder irgendwie und so weiter und so fort. Ja, so in vielen Fällen eben beginnt es eben Sozialdynamiken dadurch, naja, nicht direkt auf den Kopf zu stellen, aber natürlich mitzuprägen.
Dann stelle ich die Frage anders. Du hast gerade angesprochen, du hast jetzt gerade Gespräche angesprochen, wo eine KI dazukommt, ergänzend, also als eine Zweierbeziehung, eine Dreierbeziehung vielleicht wird. Oft haben wir auch die Dynamik, du hast es jetzt ganz am Ende angesprochen, dass ja gar kein Mensch mehr in dem Sinne gefragt wird quasi, sondern ne, KI als bester Freund, als beste Freundin genutzt wird und man vielleicht mit Problemen, Sorgen, Fragestellungen statt zum besten Freund, zur besten Freundin eher zur KI geht und die nach Hilfe und Rat sucht. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, was verlieren wir denn vielleicht als Menschen, wenn wir mehr Antworten von, in Anführungsstrichen, Maschinen bekommen, von der künstlichen Intelligenz, als von eben Menschen? Was könnten wir da verlieren?
Also wenn wir jetzt über ein Ersetzen statt Ergänzen sprechen, dann ist es einerseits natürlich insofern schon eine besorgniserregende Vorstellung, als dass es eine extreme Zentralisierung von Machtstrukturen bedeutet. Ja, also in jedem Gespräch, das wir miteinander führen, auch du und ich, jetzt gerade, ist immer produktive Macht beteiligt, ja, mit Foucault zu sprechen, also nicht unbedingt Herrschaft in dem Sinne, dass jetzt hier einer von uns beiden Befehlsgewalt über jemanden hat oder sowas, ne? Aber alleine jeder Austausch, jede Begegnung ist immer auch irgendwie eine Begegnung in einem Raum produktiver Machtverhältnisse, weil es einfach bedeutet, wir haben gewisse Erwartungen aneinander oder auch ein gutes Argument oder so, ja, das verbreitet sich, dadurch prägt es das Denken der anderen Person und das hat ja auch schon etwas damit zu tun mit Einfluss und letztlich mit einer Macht und das ist gar nichts per se Negatives, ne? Diese Form von Macht ist nicht, also Macht klingt vielleicht jetzt irgendwie problematisch, das ist aber nichts per se Problematisches, das ist, liegt einfach in der Natur der Sache, wir sind eine soziale Spezies, Herrschaft, das hat oft problematische Tendenzen, aber diese Form von produktiver Macht nicht unbedingt. Das bedeutet aber auch, wir alle irgendwie reden miteinander, tauschen uns aus, wir lernen voneinander und so weiter und so fort im Idealfall. Wenn jetzt aber Milliarden von Menschen auf diesem Planeten mit einer KI sprechen und ich weiß gar nicht genau, was jetzt irgendwie die ganz aktuellen Zahlen irgendwie der letzten Tage sind, aber ChatGPT alleine, und das ist ja nur eine Anwendung, ne, also im Klo, Gemini und so weiter und so fort, ChatGPT alleine hat ja schon über 900 Millionen wöchentlich aktive User auf diesem Planeten. Das ist ein Zehntel der Menschheit, roundabout. So, das heißt, ein Zehntel der Menschheit, die besprechen nicht alle persönliche Fragen, aber ein Zehntel der Menschheit wird in irgendeiner Form mitgeprägt durch diese eine Anwendung, die in den Händen weniger liegt. Das ist ja krass. Also was das bedeutet an Zentralisierung von Macht, also weil wir es ja in irgendeiner Form etwas mit uns macht, wenn wir mit KI sprechen, sei es nur die Frage, wie wir ein Kochrezept zusammenstellen oder so. Aber ist ja egal, das ist dann vielleicht nicht ein super problematisches Beispiel mit dem Kochrezept, aber es bedeutet, dass wir plötzlich so kochen wie die KI und sagt, wie wir kochen sollen. Und das bedeutet, wenn jetzt irgendwie 900 Millionen Menschen auf diesem Planet anfangen, so zu kochen, wie die KI ihnen sagt, dass sie kochen soll, dann bedeutet das eine Zentralisierung von Macht, in diesem Falle im Bereich Kochen, die beispiellos ist und natürlich weit über die Macht von Jamie Oliver hinausgeht. Also ich habe jetzt das Kochen genommen, um es mal irgendwas so ein bisschen, um es ein bisschen anschaulich zu machen. Natürlich geht es nicht ums Kochen, aber das ist natürlich eine Dimension, die wir dringend mitdenken müssen, und das ist etwas, was total viele Bereiche betrifft.
Ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest, weil natürlich beim Kochen spielt ja auch Tradition eine Rolle, ne? Verlieren wir in Anführungsstrichen vielleicht die Tradition, die Rezepte der Uroma, gewisse Gewürze, die vielleicht aussterben, weil eben in Anführungsstrichen die künstliche Intelligenz sagt, benutze nur noch Gewürz A und B und alle anderen kannst du vergessen. Also, ne, man kann sich das jetzt beim Kochen vorstellen, und wie du ja sagst, es gibt ja ganz viele Bereiche, wo dann die Macht vielleicht Einfluss nimmt. Und das ist eine schöne Brücke, weil es gibt ja immer Extreme, Christian. Ne? Wir haben jetzt über kleine Fragestellungen gestellt, über besten Freund, beste Freundin KI zu nutzen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich verlieben in eine KI, die wirklich glauben oder doch sagen würden, ich führe eine Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz. Es gibt ganz aktuelle Dokus und Reportagen über diese Menschen, auch im asiatischen Raum sehr weit verbreitet, wo man sagt, hey, das ist jetzt meine Freundin, mein Freund. Und diese Beziehungen funktionieren ja, weil eine KI Empathie simuliert, also Gefühle simuliert. Es ist täuschend echt für Menschen, weil die gar nicht unterscheiden können. Ist das jetzt, ne, wenn man Menschen nicht sagt, ist das jetzt eine KI oder ein Mensch, können die das gar nicht groß unterscheiden. Wer antwortet jetzt eigentlich mit mir da? Und ich hatte mich jetzt gefragt, ist das jetzt eine gefährliche Entwicklung aus philosophischer Sicht oder ist es nicht auch etwas Schönes, wenn Menschen sich ja jetzt auf einmal gesehen fühlen, sich wertgeschätzt fühlen? Da wollte ich mal so deine philosophische Perspektive jetzt gerade auf intime Beziehungen, also wirklich Freund, Freundin. Wie betrachtest du? Ist das was Gefährliches? Kann das auch was Schönes sein, weil sich Menschen dann verstanden fühlen? Wie blickst du auf diese Entwicklung?
Also kann man eigentlich wirklich ganz schön philosophisch rückkoppeln, weil es gibt eine Auseinandersetzung in der Philosophie, die deutlich älter ist als jetzt KI und eigentlich sogar bis in die Antike zurückreicht. Und das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung zwischen subjektivistischen und objektivistischen Theorien des guten Lebens. So, was bedeutet das? Also die Frage ist ja, was ist eigentlich ein gutes Leben? Worum geht's im Leben? So, das kann ich jetzt unterschiedlich beantworten. Die Möglichkeit eins ist, ich sage, ein Leben ist dann gut, wenn es sich gut anfühlt. Also ich gehe komplett über dein subjektives Erleben und bestimme das sozusagen einfach durch dein inneres Erleben. Möglichkeit zwei ist, ich sage, ein Leben ist dann gut, wenn es in irgendeiner Form, sag ich mal, Kriterien entspricht, die darüber hinausgehen, wie sich das für dich anfühlt. Also zum Beispiel, ist es irgendwie wichtig für ein gutes Leben, dass man seine Talente entfaltet? Auch wenn man gerade keine Lust hat, seine Talente zu entfalten. Das ist so eine alte Auseinandersetzung in der Philosophie. In diesem Streit, da gibt es ein berühmtes Gedankenexperiment von Robert Nozick, einem amerikanischen Philosophen, der gesagt hat, stell dir mal vor, es gibt eine Maschine und du kannst dich an diese Maschine anschließen. Und wenn du das tust, dann wirst du in so eine Art, ja, künstliche, in so einen Traum reinversetzt, in so eine Art künstliche Realität. Und in dieser Realität werden alle deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen und du wirst unfassbar glücklich sein. Du wirst vergessen haben, dass du in einer künstlichen Realität lebst und dich angeschlossen hast. Und es gibt auch keinen Weg zurück. Das heißt, du wirst den Rest deines Lebens in dieser Simulation verbringen und du wirst wahnsinnig glücklich sein. Möchtest du dich anschließen? Ja oder nein? Was würdest du sagen?
Ich merke nicht, dass ich in einer Simulation lebe, aber ich lebe in einer Simulation.
Ja. Und alle deine Wünsche gehen in dieser Simulation in Erfüllung und du wirst wahnsinnig glücklich sein.
Ja, jetzt wird es natürlich philosophisch und übergeordnet und vielleicht bin ich zu kritisch, aber ich würde mich natürlich fragen, wie fühlt sich dann dieses Zufrieden und Glücklich an? Also spüre ich das wirklich dann im Körper oder weil es eine Simulation ist?
Doch, spürst du im Körper. Ja, da sind die Endorphine und Dopamine und was weiß ich. Was für
liebe
alles.
Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, stellt euch mal die Frage. Ich sage jetzt einfach, weil ich mal dieses Experiment mitmache, ich würde jetzt ja sagen.
Wirklich? Okay, alles klar. Ja, also tatsächlich prozentual die Minderheit sagt ja. Die meisten würden sich nicht anschließen lassen. Und ich gehöre auch in das Lager derjenigen, die sich nicht anschließen lassen würden. Aber es ist ja auch besonders spannend jetzt gerade für unser Gespräch, dass wir hier, dass du und ich dann mit unterschiedlichen Positionen beieinander sitzen. Weil im Endeffekt ist genau das die Frage. Ne? Geht es einfach darum, dass sich alles ganz toll anfühlt? Dann, wenn man diese Auffassung vertritt, ist es logisch, sich anzuschließen. Oder sagt man, nee, ich will doch nicht, dass mein Leben eine Simulation ist. Ich will doch nicht glauben, also ich bin vielleicht, fühlt sich das dann toll an, weil ich in dieser Simulation irgendwie geliebt werde, mich jemand irgendwie streichelt und sagt, wie sehr er sie mich lieb hat, wie auch immer. Fühlt sich alles schön an. Aber ich möchte doch nicht, dass das alles fake ist und ich möchte doch nicht, dass mein Leben eine Lüge ist. Ja, und deswegen, es muss auch irgendwie, klar soll es sich gut anfühlen, aber es soll auch irgendwie authentisch sein, es soll irgendwie echt sein. Ja, und ich würde eher in dieses Lager gehören, derjenigen, die dann sagen so, nee, also da würde ich mich nicht anschließen lassen. Ich möchte schon, dass mein Leben echt ist. Ich wünsche mir auch, dass es sich gut anfühlt, aber im Zweifelsfall würde ich auch das Leben, das sich etwas weniger gut anfühlt, dem sogar vorziehen, weil es einfach das echte Leben ist.
Also ich bin voll auf deiner Seite, deswegen hatte ich die Rückfrage gestellt, ob ich das auch wirklich innerlich spüre am Körper sozusagen, ne? Oder ob es nur was Rationales ist mit glücklich sein und zufrieden und so, oder ob ich das wirklich spüre. Und da sind wir ja vielleicht auch gerade genau in dieser tollen Diskussion, weil ich sage ja auch, ich will das ja spüren und fühlen, dass es echt ist, dass da was Authentisches ist, dass was, ich habe ja auch eben gesagt, in den Bergen fühle ich mich lebendig, also ich will mich ja lebendig fühlen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn etwas simuliert wird an Gefühlen, an Empathie, an Beziehungen, ob das am Ende sich für einen Menschen nicht vielleicht genauso anfühlen könnte, wie es fühlt sich so für mich an. Also die Frage ist ja auch, können wir von jemandem...
In dem Gedankenexperiment, ja, du kannst es nicht unterscheiden. Es gibt keinen, also subjektiv keinen Unterschied. Das ist
und deswegen hatte ich mich, glaube ich, für ja entschieden,
genau,
sozusagen.
Das ist, ist ja auch okay. Genau. Also das ist ja auch eine Position, die man vertreten kann. Also in der Philosophie wird, also es gibt ja auch sozusagen auch Menschen in der Philosophie, die das vertreten würden, die eine, also genau, sogenannte subjektivistische Position des guten Lebens eintreten würden. Da geht es nur um dieses subjektive Erleben und dieses subjektive Erleben ist besser in der Maschine. Aber diese, um das jetzt wieder auf KI zu beziehen, genau, also das ist eine Diskussion, die wird in der Philosophie schon länger geführt, als es jetzt KI gibt. Und die lässt sich aber genau darauf übertragen. Du hattest ja gefragt, wie das einzuordnen ist, wenn Menschen sich verlieben in der KI. Und das ist ein Stück weit, ist das ein bisschen die Version von dieser sogenannten Erfahrungsmaschine von Robert Nozick am Ende des Tages. Es ist eine technologische Lösung, die mir gewisse Gefühle vermitteln kann und die ein Kribbeln, vielleicht ein Verliebtsein, vor allen Dingen aber irgendwie so das Gefühl von, da ist jemand, der sich wirklich für mich interessiert, der wirklich irgendwie für mich da ist und so weiter und so fort. Das sind alles Erfahrungen, wo ich glaube, also im Grunde genommen jeder von uns möchte diese Erfahrung haben. Wir alle möchten, dass es irgendwie ein Gegenüber gibt, das sich für uns interessiert und dass wir nicht einfach der ganzen Welt komplett egal sind. So, das ist als soziale Spezies ist es ein tiefes Grundbedürfnis, was und jetzt auch nichts irgendwie gesellschaftlich anerzogen ist, sondern ich glaube, in allen Zeiten, in verschiedenen Kulturen, Menschen wollen immer irgendwo nicht egal sein, sondern in einer Beziehung, in der sie erfahren, dass sie in irgendeiner Form etwas bedeuten, jemandem. Der Punkt ist aber, wie in der Erfahrungsmaschine, die Simulation von Empathie, die mag immer besser und besser und besser und besser und besser werden, sodass sich die KI am Ende vielleicht auch empathischer anfühlt in der Interaktion als die meisten Menschen. Aber es ist und bleibt die Simulation von Empathie. Also es ist im Endeffekt, was dahinter steht, ist eine extrem komplizierte Form von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es werden Wörter aneinandergereiht nach stochastischen Prinzipien. Das funktioniert fantastisch. Das ist wahnsinnig beeindruckend, wie irrsinnig gut das alles funktioniert. Aber am Ende des Tages sind es halt Zahlenwerte, die da im Hintergrund miteinander multipliziert werden. Es ist einfach im Frontend, also das, was wir dann als User mitbekommen, quasi simuliert es eine Interaktion, die irgendwie in einer Form verständnisvoll ist, aber im Backend, im Hintergrund passiert etwas ganz anderes, als was passiert, wenn wir mit einem Menschen sprechen, der sich wirklich für uns interessiert. Es ist keine echte Anteilnahme, sondern es simulierte Anteilnahme. Und das ist die große Frage. Also wer jetzt gesagt hat, ich würde mich anschließen an die Maschine, sagt vielleicht, ja, okay, ich meines Erachtens ist ein gutes Leben, muss sich halt gut anfühlen. Und wenn sich der Umgang mit der KI gut anfühlt, ist doch alles super. Wenn man sagt, so nee, ich würde mich nicht anschließen an die Maschine, weil ich möchte nämlich, dass mein ganzes Leben fake ist. Ich will ein authentisches Leben führen, mehr eher in das Lager gehört. Der sieht vielleicht auch eher ein Problem dann darin, dass Menschen diese Bedürfnisse nach echter Verbindung durch eine Simulation am Ende versuchen erfüllen zu lassen.
Und es ist ja unser Alltag, Christian, ja nicht nur von Maschinen geprägt, sondern natürlich haben wir immer noch Bezugspersonen als Menschen auf der Arbeit, wenn wir durch die Straßen gehen, im Supermarkt. Und ich hatte mich so gefragt, wenn jetzt aber auf der einen Seite Menschen KI als Freund, Freundin oder sogar als Beziehung zunehmend nutzen, ob dann sich auch die Erwartungen an Menschen so drastisch verschieben, dass dann eben dieses, die sich noch mehr bestätigt fühlen nach dem Motto, jetzt ziehe ich mich noch mehr zurück und benutze nur noch die KI, weil die ist 24/7 für mich erreichbar, die versteht mich. Also wie oft ich schon Menschen gehört habe, die so Menschen kennenlernen und sagen, also du verstehst mich ja nie, Jonas, aber die KI, endlich versteht mich mal jemand und weiß genau, wie ich denke und fühle, aber du verstehst mich einfach nicht. Also ich hatte mich so gefragt, ist das eigentlich eine große Gefahr, weil sich Erwartungen so drastisch verschieben, dass Menschen diese Erwartungen ja gar nicht erfüllen können? Und dann wie so eine Selbstprophezeiung, ja, ich wusste es doch, der Mensch kann nicht empathisch sein, nur eine KI. Da sehe ich ja auch eine große Gefahr, ne? Dass sich da so ein Teufelskreislauf und dann sich Menschen bestätigt fühlen, sich zurückziehen und sagen, ja, genau deswegen rede ich jetzt nur noch mit der künstlichen Intelligenz.
Klar ist das eine Gefahr. Also ich meine, KI setzt gewisse Maßstäbe, sag ich mal, ja, KI-Maßstäbe. Und das tut sie in unterschiedlichen Bereichen. Stell dir vor, ich schreibe jetzt ein Sachbuch und ich möchte es illustrieren lassen. Mhm. Ich kann diese Illustration durch KI erstellen lassen oder durch einen Menschen. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ich möchte einfach aus Prinzip, dass es ein Mensch macht. Es geht mir nicht darum, ob der Mensch das besser macht oder nicht, sondern ich sage einfach, ich will, dass es ein Mensch macht, weil das ist einfach wichtig, sozusagen, egal warum. So, Punkt. Wenn ich das aber nicht tue, weil ich das Produkt der Illustration in diesem Falle funktionaler betrachte und es nicht so wichtig ist, wo es eigentlich herkommt, sondern ich möchte einfach, dass das Ergebnis eine gewisse Funktion erfüllt, dann setzt die KI jetzt natürlich einen gewissen Maßstab und dann ist man gezwungen, wahrscheinlich als Mensch besser zu sein oder irgendwie stärker eine andere Note oder in irgendeiner Form etwas reinzubringen, das jedenfalls nicht an dieser Stelle ersetzbar ist durch die KI. Und genauso, das ist ja etwas, was auch Druck erzeugt. Und das ist etwas, wollte ich jetzt gar nicht so tief reingehen, dieses ganze Thema mit Illustration oder Arbeitsmarkt, aber ich glaube einfach, dass das etwas ist, was man dort sehr gut deutlich machen kann. Ja, diese Maßstäbe, die gesetzt werden und natürlich auch so die Frage, wie verorten wir uns Menschen jetzt in Beziehung auf diesen KI-Maßstab, der auch, muss man sagen, ja wirklich mit quasi jedem Monat steigt. Mhm. Im Zwischenmenschlichen könnte, das ist jetzt spekulativ, ja, ich meine, wir stehen am Anfang der Entwicklung, das ist jetzt, das sind alles Fragen, es gibt zunehmend mehr Studien, aber nur zum Teil kann man die jetzt so solide empirisch oder so beantworten, aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig an der Stelle, sondern die Frage ist ja eher, was sind verschiedene plausible Szenarien und wie können wir in ein positives Szenario reinkommen? Also nicht nur beschreiben, sondern gestalten. Eine Bekannte von mir meinte zum Beispiel, dass sie gemerkt hat, dass sie eigentlich lieber mit der KI arbeitet am Arbeitsplatz als mit ihren Kolleginnen und Kollegen, weil die KI so schön höflich ist und sich immer so schön bedankt und bla 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 bla. Ja, das ist spannend, das ist jetzt natürlich erstmal eine anekdotische Evidenz, ja, eine Einzelaussage, ist überhaupt nicht repräsentativ, aber ich finde das trotzdem eine interessante Aussage, weil an dieser Stelle ist das da. Plötzlich gibt es da nochmal einen anderen Maßstab und die Menschen werden gegen diesen Maßstab gemessen von dieser Bekannten von mir und in diesem Falle verlieren sie gegen diesen Maßstab. Ich glaube, dass wir deswegen, das meine ich mit dieser Bestimmung der Rolle des Menschen, dass wir gemeinsam in der Gesellschaft, privat und so weiter und so fort, auf verschiedenen Ebenen, in Organisationen und Unternehmen, dass wir uns unserer eigenen Rolle nochmal neu vergewissern müssen. Und die Frage ist, wo hat es einen Wert, dass es ein Mensch ist, auch wenn der Mensch vielleicht nicht immer so perfekt reagiert wie die KI, auch in Bezug tatsächlich auf so Aspekte wie Höflichkeit, Aufmerksamkeit, Spiegeln von Empathie und so weiter und so fort, was bei der KI ja nun simuliert ist, aber trotzdem in der Interaktion Spiegeln von Empathie. Das andere ist, dass ich aber schon finde, dass darin auch eine Einladung liegt und auch irgendwo eine positive Chance bestehen könnte, wenn wir als Menschen sagen, okay, we have to step up the game. Also dann sollten wir uns vielleicht wirklich da kritisch hinterfragen und irgendwo an uns arbeiten und gerade das zwischenmenschliche Stärken. Es gibt ja zum Beispiel eine Studie, die oft zitiert wird, wo medizinisches Fachpersonal, Ärztinnen und Ärzte, wenn ich es richtig im Kopf habe, Fragen oder Aussagen sozusagen darauf geantwortet haben von echten Menschen und dann auch KI darauf geantwortet hat. Also wurde das in dieser Studie, wurde dann nicht aufgedeckt, was ist vom Menschen und was ist von der KI und dann wurde auch bewertet, welche Antwort ist besonders hilfreich, aber eben auch, welche ist empathisch.
Empathisch. Von Ärzten aber bewertet, muss man dazu sagen, es wurde nicht von einem Computer bewertet, sondern dann Ärzte haben diese Antworten bewertet und wussten nicht, kam das jetzt von einem Arzt oder kam das von der KI und genau.
Wer hat gewonnen? Die KI. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist doch auch irgendwie eine Einladung für uns alle, da nochmal hinzugucken, wie kann sowas sein. Das einerseits sagt das was aus über das technologische System, so wow, das wird offenbar immer besser darin, Empathie zu simulieren, wie beeindruckend. Aber es sagt doch auch etwas aus über das, auf der anderen Seite der Waagschale, über das menschliche System. Und ja, ich denke, das wäre doch schön, wenn wir das als Anlass nehmen, um genau diese ganze zwischenmenschliche Komponente nochmal zu stärken.
Über einen Bereich müssen wir jetzt noch sprechen, Christian. Aber vorher erstmal, ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass sich dieses Menschsein durch künstliche Intelligenz verändern kann. Stichwort, was fühlt sich authentisch, was fühlt sich lebendig an, was ist eher nur eine Simulation, was ist dann eher eventuell fake, dass sich die Beziehungen, sozusagen das Zwischenmenschliche, verändern kann durch eine KI quasi. Und ein dritter Bereich wäre eben die Arbeitswelt. Da möchte ich jetzt gerne mit dir nochmal gerne eintauchen, denn künstliche Intelligenz wird natürlich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Und ein Versprechen von künstlicher Intelligenz, du hast es ja auch schon erwähnt, ist, dass wir weniger arbeiten müssen und dann eben Zeit für das Wesentliche haben. Und ich hatte mich so gefragt, lässt sich ein Mensch oder das Menschsein überhaupt ohne Arbeit denken? Also wir haben ja schon immer gearbeitet, ne? Wenn wir mal zurückschauen in die Evolution, die Arbeit hat uns ja auch dahin gebracht, wo wir jetzt aktuell sind. Arbeit kann Sinn uns geben, kann uns Wertschätzung geben. Wir können unsere Stärken am Arbeitsplatz im Bestfall auch ausleben. Was wäre das für ein Leben, wenn wir gar keine Arbeit mehr hätten, Christian? Oder würde sich einfach nur die Arbeit verändern? Oder wie siehst du es?
Zuerst ganz kurz vorweg, ich glaube nicht, dass wir auf diesem Planeten oder auch jetzt irgendwie innerhalb von Deutschland oder welchen Radius man da jetzt sieht, es gar keine Arbeit mehr gibt. Aber gut, aber trotzdem ist natürlich die Frage an sich interessant, weil ich auch denke, nicht nur unsere Rolle als Menschen gilt es zu hinterfragen, sondern eben genau auch unser Verhältnis überhaupt zu Arbeit. Arbeiten als ein Tätigsein, bei dem man sich selbst einbringt und das in irgendeiner Form einen Mehrwert bietet für etwas, das außerhalb meiner selbst liegt und wo ich irgendwie etwas tue, um, naja, vielleicht einerseits die Grundlagen meiner eigenen Existenz zu sichern, aber auch innerhalb, eben nicht nur alleine als Robinson Crusoe irgendwie auf einer Insel lebe und meine eigenen Kokosnüsse sammle, also wirklich ich unmittelbar für mich die Grundlagen meines Überlebens sichere, sondern auch als etwas verstanden, wo ich irgendwie in einem sozialen Verbund bin mit anderen Menschen und zum Beispiel eben für die Gruppe die Kokosnüsse sammle, ja, weil meine Aufgabe ist es, an diesem Tag irgendwie Kokosnüsse zu sammeln und ich dann eben zurückkomme sozusagen ins Lager und ich bringe halt die Kokosnüsse mit, die wir dann gemeinsam uns teilen. Also das, beziehungsweise auch in der Gesellschaft, wie wir leben, da sind es dann eben weniger die Kokosnüsse, aber dass ich einfach etwas tue, was einen Beitrag leistet irgendwie zu seinem gesellschaftlichen Miteinander, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ja, weil es dockt ganz stark daran an unser menschliches Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und zwar nicht nur nach irgendeiner Selbstwirksamkeit, sondern eben nach einer konstruktiven Selbstwirksamkeit, die einen Beitrag innerhalb eines sozialen Zusammenhangs leistet. Und ja, also ich bin überzeugt und damit bin ich auch nicht alleine. Das sind eigentlich ja im Grunde schon Basics auch der Entwicklungspsychologie, dass das halt nicht anerzogene gesellschaftliche Bedürfnisse sind, sondern dass das eigentlich etwas sehr Menschliches ist. Wir sehen das auch schon bei Kleinkindern, dass sie ja nicht nur auf der Suche sind nach angenehmen Empfindungen, also zum Beispiel irgendwie Kuscheln, Nähe, Wärme, Essen, sondern dass sie sehr schnell beginnen, auch herumzulaufen, die Welt zu entdecken und ganz viel Freude dabei haben, wenn sie etwas bewegen in der Welt, wenn sie zum Beispiel etwas hinwerfen und das macht Krach oder sowas, ja. Der Entwicklungspsychologe Karl Groß nannte das die Freude, eine Ursache zu sein und genau, heutzutage verwendet man eher diesen Begriff Selbstwirksamkeit. Ich bin das, ich habe das gemacht, ich mache diesen Krach, ich habe das runtergeworfen, ich habe das verändert, ja. Und das ist ja wirklich ganz wörtlich gesprochen, das Bedürfnis, etwas in der Welt zu bewegen. Ja, physisch, haptisch, ganz greifbar. Dieses Bedürfnis, etwas in der Welt zu bewegen, das verändert sich dann ein Stück weit. Es wird dann alles ein bisschen komplexer. Wenn wir älter werden, dann wollen wir nicht nur die ganze Zeit Sachen auf den Boden werfen und freuen uns darüber. Irgendwann nutzt sich dieser Effekt vielleicht ein bisschen ab. Aber wir kennen das alle. Es fühlt sich gut an, wenn wir, was weiß ich was, ein Zimmer gestrichen haben und plötzlich, die Wand ist so weiß und der Geruch von dieser frischen Farbe und wir gucken uns das Ergebnis an und wir sagen, das war ich. Ich habe das gemacht. Das ist Selbstwirksamkeit, ja. Die Freude, eine Ursache zu sein in dieser Welt und irgendwie der Stolz darauf. Ja, und wenn man eben Arbeiten als etwas versteht, wo diese Erfahrung, etwas in der Welt zu bewegen, verknüpft wird mit der Erfahrung, einen Beitrag zu leisten, also nicht irgendetwas bewegen, sondern etwas bewegen, das auch einen Beitrag leistet für andere, dann ist das, glaube ich, schon etwas, das wir brauchen für eine gelungene Selbstbeziehung, weil wir uns eben in diesen Erfahrungen als selbstwirksam, also wir erleben uns als ein Ich, das Agency hat, ja, das eben nicht nur ein Spielball dieser Welt ist, sondern das selber irgendwie darin tätig ist. Und das ist eben eine Erfahrung, die sich nicht nur gut anfühlt, sondern die auch wichtig ist für die Entwicklung von einem positiven Selbstwertgefühl und von einer guten Beziehung mit sich selbst, ja. Und eben auch diese Erfahrung so, ich kann was beitragen und so. Und ich glaube also in dieser Form, langer Rede, kurzer Sinn, brauchen wir Arbeit.
Du hast es ganz am Anfang ja angesprochen, dass wenn Menschen jetzt einen Bericht abgeben müssen und der eben zu 80% von der KI generiert wird und du hast eben auch das Beispiel des Malens, des Streichens in der Wohnung. Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob wir das selbst streichen und am Ende dort auf einer Bierkiste, auf einer Wasserkiste sitzen, uns das voller Stolz anschauen und sagen, hey, was habe ich da heute geschafft? Ist ja ein Unterschied, als ob wir Maler beauftragen für 1.000 Euro, 2.000 Euro und die streichen die Wohnung. Und es gibt natürlich auf der Arbeit, du hast es angesprochen, natürlich auch viele To-Dos, wo wir nicht wissen, was macht jetzt der Unterschied auf der Arbeit? Also ne, muss ich jetzt die Aufgabe wirklich machen oder mache ich die nur, weil irgendjemand es haben möchte? Aber ich habe mich so gefragt, wenn wir nur noch so effizient gestaltet und eben nicht mehr da unterwegs sind mit, hey, ich habe jetzt eine Präsentation erarbeitet, habe selbst entschieden, ob es rot oder grün wird und nicht eine KI hat mir empfohlen aufgrund von Daten, es muss jetzt rot werden. Also da geht ja ganz viel Selbstwirksamkeit verloren, oder? Wenn wir das quasi auslagern, auch wenn wir dadurch vielleicht Zeit gewinnen für andere Aufgaben, aber da geht ja ein bisschen was verloren, dieses selbst etwas gemacht zu haben, auch vielleicht durch den Frust durchgegangen zu sein und dann am Ende der Woche zu sagen, hey, guck mal, was ich geschafft habe. Wie schaust du da drauf? Die Gefahr ist ja schon relativ groß, oder?
Genau, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und wenn man sich anschaut, wo ist diese Gefahr von einem Selbstwirksamkeitsverlust am größten, dann ist es halt vor allen Dingen in den Bereichen, wenn es darum geht, dass Dinge, die man vorher komplett selbst gemacht hat, wenn da jetzt zur Hälfte dann KI aber dran beteiligt ist. Ja? Und man macht dann das Gleiche, was man vorher macht, ist man aber noch zur Hälfte beteiligt und deswegen macht man es doppelt so schnell und deswegen macht man doppelt so viel davon am Tag. Dann ist das ein Szenario, in dem diese Erfahrung, also dieser Selbstwirksamkeitsverlust, eine besonders große Gefahr darstellt. Aber es gibt natürlich auch das Szenario, dass man Dinge tut, die man ohne KI in der Form nicht hätte tun können.
Hast du ein Beispiel vielleicht dafür?
Ein Beispiel ist, ich kann nicht programmieren, aber ich habe jetzt mit KI verschiedene, also ein, zwei Websites, so from scratch wirklich programmieren lassen, also auch nicht irgendwie in irgendwelchen WordPress-Templates, und da kann man dann sehr abgefahrene, komplizierte Dinge auch teilweise für sich programmieren lassen. Und wenn man das macht und ja, ich habe eine Idee, ich hätte jetzt vorher unmittelbar nicht die Möglichkeit gehabt, die umzusetzen, also ich hätte irgendwie dann wirklich echtes Geld in die Hand nehmen müssen, also ich weiß es jetzt gar nicht wie viel, aber bestimmt nicht 200-300 Euro, sondern Tausende von Euros in die Hand nehmen müssen, um das zu machen. Das wäre in diesem Zusammenhang, hätte ich das nicht gemacht, weil es hätte gar keinen Sinn gemacht, an dieser Stelle Tausende von Euros in die Hand zu nehmen. Aber ich konnte jetzt mit KI dann Ideen, die ich hatte, umsetzen und dachte so, wow, das sieht so geil aus und das ist so krass geworden und es ist irgendwie so cool. Und ja, klar, ich habe das nicht selber gemacht in dem Sinne, aber es war halt irgendwie so meine Idee, eine Idee, die sonst nie ins Leben gekommen wäre ohne KI. Und dann ist es etwas, was die Selbstwirksamkeitserfahrung auch steigern kann. Also genau, und das ist ja so ein bisschen die Frage generell auch in der Arbeitswelt, wie verändert sich die Aufgabe, der Aufgabenbereich von Menschen, die Beziehung zwischen Menschen in der Arbeitswelt, wie verändert sich Berufsprofile und so weiter und so fort, jetzt im Zusammenspiel mit KI. Und ich glaube, dass es positive Potenziale gibt und eines davon ist, ja, also genau, wenn Menschen zum Beispiel Dinge tun, zu denen sie vorher nicht in der Lage gewesen wären, wenn Teams Projekte umsetzen, die sie so vorher nicht hätten umsetzen können, dann, also weil du ja jetzt ganz konkret nach Selbstwirksamkeit gefragt hattest, dann ist das etwas, was das auch befördern kann. Aber umgekehrt sehen wir eben auch die Gefahren. Insofern, glaube ich, ist das einfach etwas, wo wir generell sehr gut hinschauen müssen, weil dieses Thema Sinn in der Arbeitswelt, ich persönlich finde es sehr unterbewertet. Also natürlich wird darüber manchmal gesprochen, das ist jetzt auch kein absolutes Geheimthema oder sowas, aber es wird doch sehr nachrangig behandelt. Ja? Und dass roundabout ein Drittel der abhängig Beschäftigten in Deutschland nur ein derart mangelhaften Sinn in ihrer eigenen Tätigkeit sehen, dass diese Tätigkeit einen echten Beitrag leistet zu sozusagen für das Unternehmen und darüber hinaus auch irgendwie für die Gesellschaft. Das ist etwas, was auch total belastend ist für die meisten Menschen. Also es gibt zum Beispiel von der AOK-Studie, die untersucht, wie wirkt sich ein mangelndes Sinnerleben am Arbeitsplatz aus auf die psychische und auch auf die körperliche Gesundheit. Und wir sehen sehr, sehr große Unterschiede zwischen Menschen, die ihren Job als sinnvoll erfahren oder als sinnlos erfahren, in Bezug auf alle möglichen Parameter, von Kopfschmerzen über Erschöpfung, Schlafqualität und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, es gibt ganz, ganz viele Dimensionen, wo es ganz signifikante Unterschiede gibt. Und insofern, wir Menschen sind eben keine Roboter. Wir sind immer beteiligt, auch mit Emotionen und mit unserer Persönlichkeit und so weiter und so fort, wenn wir arbeiten, egal was das für eine Arbeit ist. Insofern ist es wichtig, dass wir Arbeitswelten schaffen, die es Menschen ermöglichen, ihre Tätigkeit wirklich als sinnerfüllt auch wahrzunehmen. Nicht einfach nur, weil ich jetzt Philosoph bin und sage, es ist total wichtig, dass man irgendwie Sinn im Leben hat, sondern weil wir einfach wirklich ganz konkret sehen, auch in den Umfragen, in den Studien, dass es einen Leidensdruck erzeugt und dass es sehr vielen Menschen nicht gut geht damit und dass da insofern ein Handlungsbedarf liegt. Und deswegen glaube ich, sollten wir das einfach mitreflektieren, wenn es jetzt darum geht, um die Frage, wie wollen wir die KI-Arbeitswelten der Zukunft gestalten und auch der Gegenwart.
Und was dabei helfen kann, du hast mal den Unterschied gewinnorientiert und gewinnmaximierend. Also die Frage, will ich gewinnorientiert oder gewinnmaximierend arbeiten? Willst du das nochmal kurz am Ende erklären? Weil das nämlich dann vielleicht den Unterschied machen könnte. Wie nutzen wir KI im Alltag und was bleibt beim Menschen und was lagern wir an die KI aus?
Ja, also man kann zumindest in einigen Bereichen, glaube ich, diese Verknüpfung ziehen, vielleicht auch nicht überall. Ich bin zum Beispiel ja mit vielen Journalistinnen und Journalisten immer wieder im Gespräch und das ist jetzt auch unterschiedlich stark ausgeprägt und nicht überall gleich und so weiter, aber von der Tendenz her, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie sieht es denn aus, die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten heute im Gegensatz zu vor 5 Jahren? Jetzt gibt es irgendwie KI, KI kann halt wahnsinnig viele Prozesse unterstützen, Interviews transkribieren, zusammenfassen, dies, das, bla, 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 bla. Haben Journalistinnen und Journalisten jetzt mehr Zeit, sich in Themen einzuarbeiten, mehr Zeit, Hintergrundgespräche zu führen, mehr Zeit, die Sachen richtig zu durchdringen und mit ihrem Text auseinanderzusetzen, weil es gibt ja KI und KI kann ja vieles effizienter machen. Die Antwort lautet, nein. Die Antwort lautet, das ist jetzt keine Studie, es ist einfach mein Eindruck, aber nicht nur aus 1-2 Gesprächen, sondern aus einer Reihe auch mit Menschen, die auch bei unterschiedlichen Medien arbeiten. Wie gesagt, das ist, also ne, man muss jetzt auch vorsichtig sein mit der Pauschalisierung, weil es ist auch in unterschiedlichen Bereichen und Häusern unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber von der Grundtendenz her ist das, was ich erfahren habe, eher, dass eben erwartet wird, dass mehr Artikel geschrieben werden an einem Tag. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Artikel zu schreiben. Also dass in irgendeiner Form einfach Menschen, dass der Output erhöht wird. Das bedeutet im Endeffekt eine Arbeitsverdichtung. Und die Frage ist, also man kann Effizienzgewinne sehr unterschiedlich nutzen. Ne? Ich kann jetzt diese technischen Möglichkeiten und auch diese Effizienzgewinne nutzen, um in der gleichen Zeit ein Projekt zu bearbeiten, aber mit dem Anspruch, es besser zu bearbeiten. Das zu nutzen, um die Qualität zu steigern dessen, was da passiert. Oder ich kann das zum Beispiel nutzen, um es auf gleicher Qualität schneller zu bearbeiten. Also das sind, ne, Unterschiede. Also nehmen wir an, ich schreibe einen Bericht, dann könnte man jetzt diese Gegenüberstellung sehr gut darauf anwenden. Und in manchen Bereichen geht es vielleicht auch weniger gut. Aber das ist eben die Frage, was machen wir damit? Und wenn es ein Bereich ist, der sehr stark dadurch strukturiert ist, dass Gewinne maximiert werden, dann ist das eben das Ergebnis häufig an der Stelle, dass ich schaue, dass ich das nutze, um nur mit einer, denn ich versuche mich irgendwie über den Faktor Qualität, irgendwie, dass mein Distinktionsmerkmal ist am Markt. Aber in vielen Bereichen geht es halt darum, einfach mit einer ausreichenden Qualität, da halt dann eben das effizienter zu machen, schneller zu machen, Kosten zu senken und so weiter und so fort. Und dann ist das eben eine Grundstruktur, die dazu führen kann, dass die Menschen, die in ihr arbeiten, ja, also wo es, glaube ich, eine große Herausforderung ist, das so zu gestalten, dass dieser Faktor Selbstwirksamkeit, Sinn erleben am Arbeitsplatz, dass die gewährleistet bleiben und nicht noch weiter ausgehöhlt werden.
Wozu alles? Kann man auch hier übergeordnet, glaube ich, stellen bei KI. Christian, ich habe jetzt noch 3 Fragen und dann sind wir schon am Ende. Erste Frage, wir würden dieses Gespräch nochmal in 10 Jahren führen. Und die Frage ist, hat dann KI unser Leben besser gemacht? Was müsste dafür passieren, dass unser Leben durch KI besser geworden ist? Und woran würden wir es vielleicht erkennen?
Also für mich ist die Frage, was bedeutet an dieser Stelle besser, beantwortet sich für mich entlang der Dimension erstens Autonomie, Mündigkeit, Selbstständigkeit. Also KI hat unser Leben besser gemacht, wenn wir Menschen autonomer und selbstbestimmter durch unser Leben gehen und nicht zum Beispiel in so einem kindlichen Stadium hängen bleiben, wo wir bei allem, was wir tun, bei jedem Schritt, irgendwie, wie soll ich meine Frisur machen und so weiter und so fort, immer die KI fragen und völlig lost sind, wenn wir plötzlich nicht von der KI gesagt bekommen, was wir tun. Ja, also das wäre quasi auf jeden Fall ein Sinken von Autonomie und Mündigkeit und Selbstständigkeit. Aber KI hat auch das Potenzial, uns zu stärken entlang dieser Ebene. Erstens. Zweitens, KI hat unser Leben besser gemacht, wenn wir als Menschen näher zueinander gerückt sind, wenn unsere Verbindungen gestärkt wurden. Ein Viertel der erwachsenen KI-User in Deutschland behauptet zumindest, dass KI ihnen hilft, in Konflikten effektiver zu kommunizieren. Wenn die Hälfte davon recht hat in ihrem Eindruck, sagen wir mal, dann ist das doch auch etwas, was Hoffnung machen kann. Also wenn KI uns hilft, dass wir konstruktiver miteinander umgehen würden, dann wäre das auf jeden Fall etwas Positives, wenn sie auch Sprachbarrieren abbaut durch Übersetzungen, Inklusion fördert, wenn sie Menschen hilft, sich besser auszudrücken, versus KI hat unser Leben nicht besser gemacht, wenn diese sozialen Fähigkeiten leiden, wenn sie degenerieren, weil wir nur noch mit KI sprechen, vielleicht auch gezielt durch das Technologiedesign in emotionale Abhängigkeiten gebracht werden. Das ist die zweite Dimension. Die dritte ist Gleichheit. Also wir leben in einer ungleichen Welt, wir leben in einer ungleichen Gesellschaft. Das betrifft nicht nur Einkommen und Vermögen, nicht nur die knallharte finanzielle Seite, das betrifft auch viele, viele, viele andere Dimensionen. Und KI hat unser Leben besser gemacht, wenn es diese dazu beigetragen hat, diese Ungleichheiten zu verringern. Ja, wenn es uns gelingt als Gesellschaft, daraus wirklich einen Gewinn für alle zu machen. Es besteht eine große Gefahr darin, dass es diese Ungleichheiten verschärft, dass es einfach ein Katalysator ist für Strukturen, die mit ausschlaggebend sind für Ungleichheiten und dass es nicht ein Gewinn für alle ist. Und es gibt viele weitere Dimensionen, auf die man auch schauen muss. Zum Beispiel, was sind Umweltwirkungen, Klimawirkungen und so weiter. Ja, also ist es etwas, das am Ende vielleicht, wo liegen Potenziale, um Umweltwirkungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu reduzieren oder wo droht es auch, die zu erhöhen? Ja, also ich will nicht sagen, dass es damit abgeschlossen ist. Also wir können uns viele weitere Fragen stellen, aber aus meiner Sicht sind diese drei Dimensionen, also Autonomie, Beziehung und Gleichheit, das sind drei Dimensionen, die ganz entscheidend sind, dass wir sie im Blick behalten. Und wenn es darum geht, zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens sich zu fragen, wie wollen wir jetzt KI in unsere Prozesse integrieren und implementieren, dann kann man das ja nicht nur entweder man macht das oder man macht das nicht, sondern man kann das auf sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Arten und Weisen tun. Sicherlich ist eine häufige Frage, okay, welche Art und Weise wirkt kostenreduzierend, welche wirkt umsatzsteigernd und so weiter. Das sind Fragen, die man daran stellen kann. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch die Fragen daran stellen, okay, welche Art und Weise wird denn bei unseren Mitarbeitenden Autonomie, Selbstwirksamkeit und so weiter stärken oder schwächen? Was wird Menschen verbinden oder auseinanderbringen? Und was wird Ungleichheiten eher verringern oder sogar noch weiter verstärken?
Und was würdest du dir wünschen, was KI niemals in Zukunft übernehmen wird, auch wenn es vielleicht technisch dazu bereit wäre oder möglich wäre? Gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest, was in Menschenhand in Anführungsstrichen bleiben würde?
Also meine eigene ganz persönliche Vorstellung in Bezug auf diese Frage, wo wollen wir eigentlich Menschen oder wo ist es mir persönlich wichtig, dass Menschen sind, sind, glaube ich, jetzt nur weil ich Philosoph bin, nicht sehr exzentrisch oder irgendwie anders als bei den meisten anderen Menschen eigentlich. Ich habe diese Frage in vielen verschiedenen Seminaren und Workshops besprochen mit Menschen und im Regelfall ist es immer wieder das Gleiche. Ne? Natürlich da, wo es unmittelbar um diese ganzen Ebenen von Vertrauen, zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter und so fort geht, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich glaube, da müssen wir jetzt echt sehr gut hinschauen, wie wir KI integrieren und das, genau, dass das nicht erodiert. Bereiche Selbstausdruck, Kreativität und natürlich Bereiche wie Entscheidung. Also, dass wir nicht irgendwann, ich glaube, jetzt gerade steht das noch nicht so richtig, es ist jetzt gerade nicht, steht es nicht vor der Tür, aber dass wir perspektivisch nicht zum Beispiel da reinrutschen, dass wir quasi von Demokratie in Technokratie rutschen, also KI hat leider viele positive Potenziale auch für Autokratien und autoritäre Regime, lässt es sich leider sehr gut nutzen. Aber ich denke, dass es auch positive Potenziale für demokratische Strukturen hat. Und ich würde mir wünschen, dass es dazu beiträgt, dass auch Politik partizipativer wird. Ja, ich glaube, auch da kann KI einfach Dinge, Prozesse ermöglichen, die bisher schwer umsetzbar waren. Ich würde mir wünschen, dass Entscheidungen dadurch auf informiertere, bessere Grundlagen gestellt werden. Da kann es einfach auch helfen, unterstützen. Aber ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir nicht eben anfangen, wirklich die Art und Weise, wie leben wir miteinander und so weiter und so fort, auch Rechtsprechung und sowas, dass wir das, also da, wo es wirklich darum geht, Verantwortung zu übernehmen und dass wir Menschen uns miteinander darüber verständigen, wie wollen wir denn hier eigentlich miteinander leben, ne? Das ist etwas, was auf jeden Fall auch, wo wir das Heft nicht aus der Hand geben sollen.
Und die letzte Frage, die drittletzte Frage, die ich stellen wollte, das Motto des Podcasts ist, mach nicht mehr, mach es anders. Und deswegen die Frage, die jeder Gast bekommt, jetzt bei dir in Bezug auf KI. Menschen sind ja, du hast es auch gesagt, fasziniert von KI, probieren eben ganz viel gerade aus und gucken, was ist alles möglich. Gleichzeitig haben aber ja auch viele Menschen Ängste quasi. Was kommt da auf uns zu? Was würdest du dir jetzt von uns wünschen zukünftig, ab heute, ab morgen? Gibt es da so eine Sache, die wir anders machen sollten, die du dir noch von uns wünschen würdest? Oder was können wir anders machen?
Ich würde mir wünschen, in allen möglichen Bereichen, egal ob wir über den Bereich Schulen reden oder über Unternehmen, verschiedene Organisationen, wir als Gesellschaft, Politik und so, also egal welche Ebene man anschaut, dass wir uns selbst aus dieser Ohnmacht befreien, aus diesem Gefühl, dass wir das alles nicht gestalten können, weil es nicht stimmt. Also das stimmt auch nicht. Das ist ein falsches Gefühl. Ja, also ich schließe den Bogen zum Anfang. Ich will Machtasymmetrien nicht leugnen. Das ist ganz klar. Wir haben nicht alle die gleichen Einflussmöglichkeiten, aber das heißt nicht, dass wir keine haben. Und einfach, dass wir das bewusst gestalten, dass jede Schule und jede Behörde, jedes Unternehmen und jede Organisation, wir gemeinsam als Gesellschaft und in jeder Familie und so weiter und so fort, im Freundeskreis, dass man sich wirklich überlegt, was wollen wir denn damit tun? Was ist unser Konzept? Was ist unsere positive Vision? Wie wollen wir das gestalten und rauskommen aus diesem, in der Techniksoziologie sagt man, impliziter Technikdeterminismus, also daraus, dass wir unausgesprochen eigentlich so darüber reden, als wäre das alles schon determiniert, als würde das irgendwie außerhalb unserer Reichweite sich einfach nur vollziehen und wir gucken da drauf. Auch diese, du hast ja gerade gesagt, irgendwie Begeisterung, Ängste und sowas, also Optimismus und Pessimismus sind ja zwei Haltungen, die man oft kontrastiert. Man sagt das irgendwie ganz gegenteilig, aber diese Haltung haben auch etwas gemeinsam. Ob ich optimistisch oder pessimistisch bin, das sind oft Einstellungen, die einen selbst eher so ein bisschen außerhalb der eigentlichen Aktion lokalisieren. Da hinten passiert was, ich gucke mir das an und jetzt bin ich halt optimistisch oder pessimistisch. Und in beiden Fällen klingt nicht so richtig durch, wie viel Gestaltungsmacht wir darüber haben. Und deswegen versuche ich es auch selber. Ich möchte nicht optimistisch sein und denken, alles wird gut. Wird es nämlich auf keinen Fall. Einfach so, ja, wenn wir nichts tun. Ich will aber nicht pessimistisch sein und denken, wir sind alle doomed, weil es ist auch Quatsch. Wir können das Ganze gestalten. Deswegen lass uns transformativ sein. Lass uns das als Gestaltungsaufgabe begreifen, gemeinsam in Austausch kommen mit unseren Perspektiven und das Ganze eben als einen demokratischen Prozess begreifen, bei dem wir alle in unseren einzelnen Einflussbereichen miteinander in Austausch kommen, uns nicht treiben lassen, sondern ja, uns wirklich überlegen, was ist eigentlich unsere Vorstellung einer besseren Zukunft und erst in einem zweiten Schritt, wie kann KI jetzt dazu beitragen?
Sehr schön. Ich glaube, da haben wir es sehr gut auf den Punkt gebracht. Christian, wer mehr von dir erfahren möchte oder auch lesen möchte, dein erstes Buch eben, wozu das alles geht, es um Sinn des Lebens. Also wer da ein bisschen mal eintauchen möchte, wir haben es heute so ein bisschen angekratzt, aber wir haben uns natürlich viel mehr auf das Thema rund um künstliche Intelligenz fokussiert, was das Thema deines zweiten Buches war, künstliche Intelligenz und echtes Leben. Du hast ja auch die verschiedenen Bereiche und Dimensionen angesprochen, da hast du ausführlicher bis in die Tiefe gegangen, als was wir jetzt hier im Podcast machen konnten. Und wer generell von dir mehr erfahren möchte oder lesen möchte, denn du darfst sehr oft philosophieren und machst das auch online, ihr werdet alles unter Christian Uhle im Internet finden. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke.
Danke dir.